If I'd had the choice, I would not have come back to South Sudan. I would have gone anywhere else, but all the roads were closed.
Wenn ich die Wahl gehabt hätte, wäre ich niemals zurückgekehrt, sagt diese junge Frau in einem Flüchtlingslager im Norden von Südsudan. Seitdem im April im Nachbarland Sudan aber der Konflikt zwischen der Armee und der paramilitärischen Einheit Rapid Support Forces zu einem blutigen Krieg geworden ist, bleibt aber vielen Menschen gar keine andere Wahl mehr. Und nicht nur aus dem Sudan kehren im Moment ehemals Geflüchtete zurück in ihre alte Heimat. Auch aus der Zentralafrikanischen Republik zum Beispiel oder aus Uganda machen sich Südsudanesinnen aufgrund der immer schlechteren Bedingungen vor Ort im Moment auf den Rückweg in tatsächlich eines der ärmsten Länder dieser Welt. Allein in den letzten Monaten waren es insgesamt mehr als 130.000 Menschen. Und die große Frage ist tatsächlich, wie soll es jetzt hier weitergehen? In diesem ja von jahrzehntelangen Konflikten gebeutelten Land, welche Gefahren lauern hier immer noch vor Ort?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und in Südsudan recherchiert hat Sira Thierry. 2 Wochen war sie im Land unterwegs und hat die Grenzregion im Norden und auch im Süden des Landes besucht. Und da hat sie vor allem Frauen getroffen, die ihr Land voranbringen wollen.
Wir sind in einer Schule in Yei, ganz im Süden der Republik Südsudan. Noch vor 2 Monaten waren die Schulbänke hier fast komplett leer. Doch nach und nach kehren Familien, die in die Nachbarländer geflüchtet waren, zurück nach Hause. Und es kommen immer mehr Kinder ins Klassenzimmer. Auf dem Stundenplan stehen heute nicht etwa Lesen und Schreiben, sondern Landminen und Bomben. Und wie man diese erkennt, Lehrerin Clara erklärt.
Wenn das Gras grün ist, legen sie ein grünes Kabel. Wenn das Gras braun ist, legen sie ein braunes Kabel. Deshalb sind sie so schwer zu erkennen. Also wenn ihr lauft und das Kabel berührt, dann explodiert die Landmine. Wenn sie unter der Erde liegen, bleiben sie viele Jahre scharf und gefährlich. Verstanden? Das bedeutet also, dass wir nicht in Gegenden laufen dürfen, wo keine anderen Menschen unterwegs sind.
Clara ist keine richtige Lehrerin. Sie arbeitet für MARC, eine gemeinnützige Organisation, die weltweit Landminen räumt. Sie und ihr Team ziehen von Ort zu Ort, um die Rückkehrer zu warnen. Immer wieder passieren hier schlimme Unfälle, wenn zum Beispiel Kinder eine Bombe aufheben und damit spielen.
Es liegt nie nur eine einzige Mine vergraben. Wenn ihr Mais anbaut, wie viele kommen dann in ein Loch? 1? Wie viele? 3, aha. Bei Landminen werden auch immer viele an den gleichen Ort gelegt. Wenn also eine explodiert, bedeutet das, dass in der Nähe noch mehr liegen. Okay?
So wie hier in der Schule spricht das Team jeden Tag mit Menschen, die gerade in den Südsudan zurückgekehrt sind. Nach jahrzehntelangen Kriegen und Konflikten sind weite Teile des Landes noch immer mit Bomben und Landminen verseucht. Südsudan ist eines der weltweit am schlimmsten betroffenen Länder. Laut Schätzungen des internationalen Landminenmonitors müssen noch 45 Millionen Quadratmeter geräumt werden. Ein falscher Schritt kann hier tödlich enden. Aber die Aufklärungsarbeit an den Schulen zeigt Wirkung. Nach der Unterrichtsstunde führt ein Lehrer durch hohes Gras über den Schulhof. Er und die Kinder haben dort vor einigen Tagen ein ungewöhnliches Objekt entdeckt. Und tatsächlich.
Small ammunition. Da liegt eine kleine Bombe, hier in dieser Ecke.
Sagt Claras Kollege. Eine verrostete, kegelförmige Bombe. Da, wo normalerweise Kinder spielen. Ein anderes Team wird sie später entschärfen. Viele der Schulkinder hier haben bis vor kurzem noch in Flüchtlingslagern im benachbarten Uganda gelebt. Doch dann gab es dort immer weniger zu essen. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine wurden viele internationale Gelder umverteilt oder sogar ganz gestrichen. Die Menschen hier, die von humanitärer Hilfe abhängig sind, bekommen das zu spüren. Einer von ihnen ist Nicolas Oboya, der im Februar mit seiner Familie aus Uganda zurückgekehrt ist. Die Zustände dort wurden immer unerträglicher, erzählt er.
In Oktober to November, people were receiving 4 kilos of food.
Letztes Jahr, im Oktober und November, haben wir noch 4 Kilo Essen bekommen. Doch dann wurde alles neu kalkuliert und wir wurden in Kategorien eingeteilt. Ab sofort bekamen einige also viel weniger und andere gar nichts mehr. Sogar eine blinde Frau aus meinem Dorf. Sie bekam nichts mehr zu essen, weil sie dick ist, sagen sie.
Nun leben sie wieder im Südsudan, zu siebt in einer kleinen Hütte aus Stöckern und Stroh. Mit Schaufeln graben sie den Garten um, der schon seit Generationen zum Land der Familie gehört. Er hofft in Zukunft von der eigenen Ernte zu leben.
Das hier ist das Land unserer Vorfahren. Deshalb ist es so wichtig für uns. Ich möchte ein kleines Haus für meine Familie bauen und das Feld beackern, damit wir genug zu essen haben. Und wenn ich genug anbaue, kann ich einen Teil verkaufen und damit die Schulgebühren für meine Kinder bezahlen.
Aber so richtig kann Nicolas Oboya noch nicht anfangen mit seinem neuen Leben. Denn statt Mais, Hirse, Maniok und Bohnen sind noch immer Clustermunition und Bomben auf seinem Feld vergraben. Erinnerungen an Jahrzehnte von Gewalt und Kriegen. Sprengsätze statt Nahrung, an der es überall mangelt.
Die Leute in Uganda leben unter schrecklichen Bedingungen. Doch sie haben Angst davor, nach Südsudan zurückzukommen. Nicht mehr etwa, weil hier Krieg herrscht, sondern weil es nichts zu essen gibt.
Die meisten Familien hier sind schon mehrfach geflohen und zurückgekehrt. Nach einem jahrzehntewährenden Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden sowie zwei Bürgerkriegen hat die Republik Südsudan 2011 ihre Unabhängigkeit erreicht. Doch auch dann kam das Land nicht zur Ruhe. 2013 brach ein weiterer Bürgerkrieg aus, als Präsident Salva Kiir seinem damaligen Vizepräsidenten einen Putsch vorwirft. Seit 2018 gibt es ein Friedensabkommen, doch das hält kaum. Allein seit Beginn des letzten Bürgerkrieges sind im Südsudan 400.000 Menschen getötet worden, über 4 Millionen wurden vertrieben. Claras Kolleginnen arbeiten jetzt auf Nicolas Feld. Vorhin haben sie die Bombe auf dem Schulhof geräumt. Nun laufen sie mit Metalldetektoren vorsichtig über den sandigen Boden. Ein Schritt vor den anderen, ganz langsam. Eine von ihnen ist Lois. Die junge Mutter ist in ihrer Schutzkleidung kaum zu erkennen. Weißer Helm, gigantischer Sichtschutz und übergroße blaue Weste mit dicken Metallplatten rundherum.
When I started with this,
als ich mit meinem Job angefangen habe, war meine Familie gar nicht glücklich. Sie hat gesagt, nein, mach das nicht. Das ist viel zu gefährlich. Denn wenn du diesen Job machst, gibt es nur zwei Optionen. Entweder du kommst sicher nach Hause oder nicht. Und sie wollten mich nicht verlieren.
Für die 32-Jährige ist das hier mehr als bloß ein Job. Ihr Sohn Elian und der Rest ihrer Familie leben seit 7 Jahren in Uganda. Zuerst waren alle in einem Flüchtlingslager, doch dann bekam sie den Job als Minenräumerin. Mit ihrem Einkommen bezahlt Lois nun den Lebensunterhalt für ihre Mutter und ihren Sohn in einem benachbarten Dorf, wo Elian zur Schule gehen kann. Ihr Mann lebt weiterhin im Flüchtlingslager. Er findet keine Arbeit. Noch ist es zu gefährlich für die Familie, nach Hause zurückzukehren.
Ich sage meiner Familie immer, dass sie nicht aufhören dürfen, für meine Arbeit zu beten. Denn was wir hier machen, hilft der gesamten Gesellschaft. Ich bin stolz darauf. Ich räume mein eigenes Land auf und mache es sicher, damit die Leute hier ihre Felder wieder bewirtschaften können.
Lois muss nicht lange suchen. Nur 40 cm unter der Erde findet sie die gefährliche Clustermunition. Ein beistehender Kollege erklärt.
Das ist sehr gefährlich. Wir dürfen die Bombe auf keinen Fall berühren und können sie nicht bewegen. Wenn wir sowas finden, zerstören wir es direkt.
Das Team hockt sich unter einen Baum, 200 Meter entfernt. Ein langes Kabel führt zur Bombe. Mit nur einem Knopfdruck können Lois und ihre Kolleginnen sie zerstören. Eine gewaltige Explosion lässt umliegende Erde und Sandsäcke in die Luft fliegen. Nicolas hätte das nicht überlebt. In Südsudan sind es vor allem Frauen, die Minen räumen. Mehr als die Hälfte des Teams ist weiblich. Sie arbeiten gewissenhafter, es passieren weniger Unfälle, sagt die NGO. Ein riesiger Fortschritt, findet Lois. Sie und ihre Kolleginnen wünschen sich, dass noch viel mehr Frauen die Möglichkeit bekommen, sich außerhalb der Familie zu engagieren und zu beweisen. Denn Frauen mit Job und in Uniform, so wie Lois, das sieht man im Südsudan so gut wie nie.
Hier in der Nähe ist eine Schule, da sind viele junge Mädchen. Und wenn sie uns sehen, sind sie stolz. Manchmal am Wochenende kommen sie vorbei und bedanken sich, weil wir dafür sorgen, dass sie hier sicher sind. Ich denke, es motiviert sie, sich später auch für ihre Gemeinschaft einzusetzen. Und es zeigt ihnen, dass Frauen das Gleiche können wie Männer, dass sie alle die gleiche Arbeit leisten.
Lois und ihre Kolleginnen machen nicht bloß den Boden sicher, die meisten von ihnen stemmen alleine den gesamten Unterhalt für ihre Familie. Normal ist das in Südsudan nicht. Eigentlich sind Frauen hier für die Hausarbeit zuständig. Nicht einmal ein Drittel aller Mädchen beendet die Schule. Das ist weniger als fast überall sonst auf der Welt. Dabei sind gerade die Frauen für den Friedensprozess essentiell, sagt Anna Tatsia Samuel. Sie ist Direktorin der südsudanesischen NGO Women for Change und setzt sich im Land für Frauenrechte ein.
South Sudanese women have played a great role.
Erst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Frauen im Südsudan viel dazu beigetragen haben, dass es das Land überhaupt gibt. Während des Krieges um unsere Unabhängigkeit waren sie es, die ihren Männern den Rücken gestärkt haben. Und auch im Friedensprozess sind Frauen unfassbar wichtig. Wir Frauen sind gut darin, Frieden zu schaffen und den Frieden zu halten. Wir zeigen das in unseren Familien, in den Dörfern, überall.
Trotzdem waren nur wenige Frauen an den offiziellen Friedensverhandlungen im Land beteiligt. Nur ein Drittel aller Sitze im Parlament sind weiblich besetzt und nur wenige Frauen schaffen es in hochrangige politische Positionen. Im weltweit jüngsten Land wissen viele nicht einmal, dass es überhaupt ein System gibt, in dem PolitikerInnen sie repräsentieren. Dabei sind es vor allem Frauen und Kinder, die unter den herrschenden Unruhen leiden und sich eine friedliche Zukunft besonders wünschen. In Südsudan leben 64 verschiedene Volksgruppen, die sich in einigen Regionen weiterhin bekämpfen.
A lot of families are headed by the female.
Meist sind es die Frauen, die in der Familie das Sagen haben. Nicht, weil sie das wollen, sondern weil ihre Männer im Krieg gestorben sind. Die meiste Verantwortung liegt also allein bei den Frauen. Wir leben seit 2-3 Generationen im Krieg. Vor allem wir Mütter wünschen uns also, dass es endlich endet. Wir brauchen Frieden.
In fact, will come to an end. And we need peace.
Der Krieg ist vor allem im Norden des Landes im Moment sehr nah. Hier an der Grenze zum benachbarten Sudan sind seit Beginn der Kämpfe in Khartoum im April über 130.000 Südsudanesen zurückgekehrt. Auf Eseln und schwer bepackt reisen die meisten in die Ungewissheit. Damals sind sie vor dem Bürgerkrieg im eigenen Land geflohen. Nun stecken sie in ihrer alten Heimat erneut in einem überfüllten Flüchtlingslager fest, unter katastrophalen Bedingungen. Elisabeth Yambul ist vor wenigen Wochen mit ihren 4 Kindern in Südsudan angekommen.
Als der Krieg im Sudan losging, haben sie nicht nur auf Menschen in den Straßen geschossen, sondern auch Frauen vergewaltigt. 4 oder 5 Männer haben sich zusammen über eine Frau hergemacht. Das war schrecklich für uns. Sie haben auch junge Mädchen vergewaltigt. Deshalb habe ich meine Kinder genommen und bin so schnell wie möglich geflohen. Doch jetzt haben wir nichts mehr, keine Unterkunft, kein Essen. Es ist so schrecklich. Der Tod lauert überall.
Immer wieder legt die junge Mutter eine Hand auf ihre Brust. Bis vor wenigen Tagen hat sie damit ihren Sohn gestillt. Nun staut sich die Muttermilch schmerzhaft.
Meine Söhne hatten Bauchschmerzen und Fieber, also habe ich sie ins Krankenhaus gebracht. Doch da haben die Ärzte keine Tests gemacht, sondern einfach irgendwelche Medikamente verschrieben. Mein Baby ist dort gestorben. Ich musste seinen leblosen Körper zurück ins Camp tragen, 4 Kilometer durch die schwüle Hitze. Die Leiche auf dem einen Arm und auf dem anderen mein krankes Kind. Das war so schlimm, dass ich nicht mehr ins Krankenhaus zurückgekehrt bin.
5 Tage später stirbt ihr 2. Sohn. So wie Elisabeth geht es hier vielen Müttern. Fast jeden Tag stirbt ein geflüchtetes Kind. Die Flüchtlingslager in der Region sind überfüllt. Es fehlt an allem. Nur ein Stofftuch oder sporadisch aufgebaute Plastikzelte schützen vor der brutalen Sonne und dem plötzlichen, starken Regen, der den Boden innerhalb von Sekunden in ein Schlammbad verwandelt. Nachts jagen unzählige Giftschlangen auf den Feldern nach neuen Opfern. Es gibt Moskitos und Krankheiten. Immer wieder kommt es unter diesen Bedingungen zu tödlichen Auseinandersetzungen verfeindeter Volksgruppen. Doch wohin mit all den Rückkehrern in einem Land, das zu den ärmsten der Welt zählt? Elisabeth hofft, es irgendwie in ihr Heimatdorf weiter im Süden zu schaffen. Im Moment scheint das unmöglich.
Wie sollen wir hier wegkommen? Wir haben nichts. Kein Geld, kein Auto, kein Handynetz. Es gibt nicht einmal Straßen oder einen Bus.
Doch auch wenn sie es schaffen sollte, das Dorf zu erreichen, was wartet dort auf sie? Viele Orte im Südsudan sind seit Beginn des Bürgerkrieges wie ausgestorben und mit Landminen kontaminiert. Deswegen verfolgt auch Lois, die Minenräumerin im Süden des Landes, so unermüdlich ihre Arbeit. Nach Ausbruch des letzten Bürgerkriegs war sie nur einmal aus Uganda zurückgekehrt, ganz kurz, um ihren Vater zu beerdigen. Doch damals war die Gegend noch so gefährlich, dass sie vom Militär begleitet werden musste.
In meinem Dorf gibt es keine Menschen. Es gibt keine Schulen wegen der Kriege. Es gibt keine Krankenhäuser, kein sauberes Wasser. Ich wünsche mir endlich Frieden. Dann kommen auch all diese Dinge wieder zurück.
Und vielleicht bald auch ihre Familie und ihr Sohn Elian. Sie alle warten noch immer in Uganda darauf, dass es endlich sicher genug ist, nach Hause zu kommen.
Because this is our country. We cannot stay in someone's country like for life.
Das hier ist unser Land. Wir können nicht ein Leben lang in einem anderen Land bleiben. Wir müssen zurückkommen, um unsere Heimat aufzubauen. Es wird mich glücklich und stolz machen, wenn ich meinen Sohn hier in unserer Gemeinschaft großziehen kann. Wenn er sein eigenes Land kennenlernt und unsere Kultur. Dann kann auch er der Gesellschaft etwas zurückgeben.
Versuche im Südsudan, die Folgen jahrelanger Kriege zu beseitigen, um das Land sicher zu machen, zu einem Land, in dem Menschen leben können. Dass das vorankommt, das erscheint ja umso dringlicher, als in den letzten Monaten auch immer mehr SüdsudanesInnen aus dem Sudan zurückkehren in ihre Heimat. Das Nachbarland ist ja seit Mitte April nun selbst in einen blutigen Machtkampf zwischen der Armee und der paramilitärischen Einheit Rapid Support Forces involviert. Offiziell sind bis jetzt fast 3000 Menschen in diesem Krieg gestorben, wobei die tatsächliche Opferzahl wohl weit höher liegen dürfte. Und wer kann, der verlässt das Land natürlich gerade so schnell es geht, um nicht zwischen die Fronten zu geraten. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten für die Region, Thilo Spanheel. Hallo.
Hallo Katja.
Vielleicht um erstmal einen Überblick zu bekommen, wer flieht denn da derzeit gerade wohin und auf welche Situation treffen die Geflüchteten da in den unterschiedlichen Anrainerstaaten?
Also es ist wirklich eine riesige Menge an Menschen, die aktuell versucht, vor dem Konflikt zu fliehen oder die ja in den letzten 3 Monaten schon versucht, vor dem Konflikt zu fliehen. Der größte Teil davon, das sind Binnenvertriebene, 2,3 Millionen Menschen etwa. Also Menschen, die fliehen mussten vor dem Konflikt, die vor den Kämpfen vertrieben wurden, aber die im eigenen Land geblieben sind. Die sind oft in die ländlichen Regionen gegangen, entweder weil sie da Verwandte und Freunde haben, weil sie da in irgendeiner Form untergekommen sind und sich in Sicherheit fühlen. Ein großer Teil, aber auch 750.000 Menschen, schätzt man etwa, sind in die Nachbarländer geflüchtet, also nach Ägypten, in den Südsudan, Tschad und Äthiopien. Vor allem ja im Südsudan und in Tschad gehen dabei viele Menschen zurück, die einst von dort geflohen sind. Entweder wegen Krieg oder Vertreibung, wegen Dürre oder Ressourcenknappheit. Und mit vielen, mit denen ich gesprochen habe, die gehen da ja mit einem schlechten Gefühl hin, weil die ja nicht ohne Grund aus diesen Regionen, aus diesen Ländern geflohen sind. Viele Leute, die dann nach Äthiopien oder Ägypten gehen, das sind auch Menschen, die ja hier Leute kennen. Die haben hier in irgendeiner Form schon eine Verbindung und kommen eben deswegen hierher.
Und wie ergeht es den Menschen, die jetzt im Land geblieben sind, also diesen sogenannten Binnenflüchtlingen? In der letzten Woche haben uns ja furchtbare Nachrichten aus dem Land erreicht, also von einem Massengrab in Darfur und auch Massenvergewaltigungen. Warum wird denn die Zivilbevölkerung in diesen Konflikt so reingezogen? Der ist ja in erster Linie doch ein Machtkampf zwischen der Armee und dieser Miliz, also zwischen eigentlich zwei militärischen Einheiten. Das wirkt ja jetzt nicht so, als seien das Menschen gewesen, die zwischen die Fronten geraten sind, die da in Darfur zum Beispiel gestorben sind. Und was ja schon schlimm genug ist, dass man da zwischen die Fronten gerät, klingt das ja so, als sei das wirklich gezielte Gewalt gegen Zivilisten.
Ja, also da muss man eigentlich noch mal so ein bisschen zurückgucken. Also auf der einen Seite, ja, dieser Machtkampf findet zwischen den Paramilitärs der RSF auf der einen Seite und dem sudanesischen Militär auf der anderen Seite statt. Aber es ist nicht ganz so einfach, dass man sagt, okay, hier kämpft Akteur A gegen Akteur B, sondern vor allem die RSF setzt sich vor allem im Süden des Sudans aus vielen unterschiedlichen Stämmen und Ethnien zusammen, die ja zu einem großen Konglomerat, sag ich mal, geworden sind. Und diese Milizen, gerade wie gesagt in der Krisenregion Darfur im Süden, die haben sich nach dem Darfur-Konflikt 2003 ist der geendet, von der Regierung, von der zivilen Regierung damals benachteiligt gefühlt. Und die holen sich jetzt zurück, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht. Und deswegen kommt es eben auch gerade in der Region Darfur zu vielen Plünderungen, zu Vergewaltigungen, weil eben diese Milizen versuchen, ja, ihren Machtanspruch wieder geltend zu machen in dieser Region. Und deswegen ist das auch so schwer zu überblicken. Und deswegen kann man auch nicht einfach sagen, ja, A kämpft gegen B. Und deswegen macht es auch diesen ganzen Friedensprozess eigentlich so kompliziert.
Welche Hilfe erreicht denn die Menschen zurzeit? Also sowohl die, die im Land geblieben sind, als auch die, die in die Anrainerstaaten geflohen sind? Und auf welchen Wegen erreicht sie Hilfe, wenn denn Hilfe da ist?
Ja, knapp die Hälfte der Bevölkerung im Sudan, die brauchte eigentlich ja schon vorher Hilfe, also war auf Unterstützung angewiesen. Doch das ist jetzt deutlich schwieriger geworden. Also es gibt immer wieder Meldungen, dass sowohl Kämpfer der RSF als auch der Armee ja, Lager mit Nahrung und Medikamenten angreifen, dass teilweise massenhaft LKW und Autos zum Beispiel von der UN geklaut wurden. Also die Verteilung von Hilfsgütern im Sudan ist sehr, sehr schwierig. Und ein großes Problem ist das auch in den Nachbarländern. Gerade Tschad und Südsudan sind sehr, sehr arme Länder. Gerade die Grenzregionen sind da jetzt schon vorher belastet gewesen. Da gab es große Flüchtlingscamps, die teilweise auch überfüllt waren. Und durch diesen Flüchtlingsstrom jetzt eben in den Tschad und in den Südsudan und gerade in diese Grenzregion, ja, da hat man eben die Angst, dass es da eskalieren könnte, dass da eben auch die soziale Spannung zunimmt und das könnte dann noch zu weiteren Problemen führen. Also Hilfsorganisationen sagen, ein ganz essentieller Punkt, um jetzt weitere Konflikte, vor allem in den Nachbarländern, zu vermeiden, ist die Lieferung von Hilfe. Aber das ist bisher nur teilweise angelaufen, ganz, ganz schwierig angelaufen. Die Hilfsgelder, die die UN braucht, um für 2023 die Menschen im Sudan und den Nachbarländern zu versorgen, die sind gerade mal zu 20% gestellt von allen teilnehmenden Ländern der UN. Also da fehlt noch einiges an finanziellen Mitteln, um die Menschen mit Hilfsgütern zu versorgen.
Die UN, die warnt ja auch schon längst vor einer möglichen Destabilisierung dieser ganzen Region angesichts des Krieges. Zeichnet sich das denn schon ab, auch in diesen Anrainerstaaten?
Also der Druck erhöht sich auf jeden Fall. Das würde ich sagen. In einem gerade veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen, da warnt man davor, dass die flüchtenden Menschen eben noch mehr Druck auf die Nachbarländer auslösen könnten. Besonders im Tschad und im Südsudan ist die Lage eben besonders angespannt. In Ägypten ist die Situation etwas entspannter. Hier sind etwa 300.000 Geflüchtete hergekommen. Aber auch hier werden jetzt die Visabedingungen deutlich verschärft. Also man versucht auch da, die Flüchtlinge nicht mehr so leicht ins Land kommen zu lassen, weil eben auch Ägypten leidet unter einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise. Es entsteht also ein politischer Druck und ja, den versuchen die Nachbarländer eben zu vermeiden, wenn sie können, durch härtere Visabedingungen, was natürlich aber auch nur ein bedingtes Mittel ist, um die Menschen am Ende zurückzuhalten.
Der Druck ist groß. Das könnte ja auch dazu führen, dass diese Nachbarländer eine etwas proaktivere Rolle einnehmen könnten, auch bei der Lösung dieses Konflikts. Es wurden ja jetzt schon verschiedene Waffenstillstände auch vereinbart, auch unter Beteiligung der USA und auch Saudi-Arabien, zuletzt auch Ägypten. Was bringen denn solche Initiativen, wenn die Konfliktparteien am Ende dann offenbar doch nicht gewollt sind, sich an die vereinbarten Waffenstillstände zu halten? Und was könnten die Anrainerstaaten da noch tun?
Ja, bisher haben diese Waffenstillstände wenig gebracht. Ich habe mal versucht nachzuzählen. Es sind etwa 11 oder 12 Waffenstillstände, die mittlerweile ausgehandelt wurden. Die wurden damals dann ganz groß angekündigt. Mit viel Hoffnung waren sie verbunden, aber eigentlich hat sich da niemand dran gehalten. Es fand immer nur auf dem Papier, fand das statt. Am Ende wurde weitergekämpft. Also die Nachbarländer, Die versuchen auch immer weiterhin Druck auf die Akteure auszuüben, haben aber doch einen sehr geringen Hebel, um da wirklich jemanden zu bewegen. Sei es den General Burhan von der Armee oder Hemeti von den RSF. Das sind die beiden Top-Leute, die ganz oben sitzen. Aber man könnte sozusagen sagen, dass es trotzdem Möglichkeiten gibt, über Druck diesen Konflikt zu lösen. Das haben wir zum Beispiel gesehen, als jetzt gerade ein Massengrab im Südsudan entdeckt wurde mit fast 90 Toten. Da wurde gesagt vom Internationalen Strafgerichtshof, dass jetzt Ermittlungen eingeleitet werden, auch wegen Massenvergewaltigung durch die RSF. Und da war es auf einmal so, dass sich die Konfliktparteien beide verhandlungsbereit gezeigt haben. Es zeigt also, dass internationaler Druck etwas bewegen kann. Also auch bei der RSF und der Armee gibt es in den Top-Kreisen Leute, die ihr Geld im Ausland zum Beispiel angelegt haben. Würde man diese Vermögen einfrieren oder würde man diese Leute mit zum Beispiel Haftbefehlen international suchen, dann könnte man Druck ausüben und nur dann könnte man etwas bewegen. Es braucht also Druck von ganz oben sozusagen aus der UN, aus der internationalen Staatengemeinschaft.
Also mehr Druck müsste aufgebaut werden, um diesen Konflikt dann vielleicht zumindest einzudämmen. Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten aus der Region, Thilo Spanheel. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und das war die Weltzeit für heute. Ja, und in der nächsten Woche dreht sich hier im Podcast dann alles um die Europäische Union. Da fragen wir aus unterschiedlichen Perspektiven nach der politischen Bedeutung dieses Staatenbundes in einer multipolaren Welt. Wie kann Europa mehr für die eigene Sicherheit tun? Warum ist es so schwierig, einheitlich zu agieren beim Thema Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel oder auch beim Schienenverkehr? Fehlt vielleicht die gemeinsame Vision? Dazu dann mehr in den nächsten Podcasts. Ich freue mich, wenn Sie reinhören. Bis dahin, tschüss und machen Sie es gut.